Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Wenn Bäume sprechen können. Also die Frage ist heute, hat uns die Natur was zu sagen? Fragt man religiöse Menschen, was ihnen hilft, sich Gott nahe zu fühlen, dann antworten auffällig viele, naja, das Draußensein hilft mir. Ich gehe dann raus. Unter freiem Himmel, da trifft man Gott scheinbar so ähnlich gut wie, oder mindestens so gut wie unter dem Dach einer Kathedrale. Aber mit dem freien Himmel ist das so eine Sache. Heute wird uns das besonders bewusst. Der freie Himmel hat einen Preis. Zum Beispiel das Risiko des Regens. Also der freie Himmel kann nicht nur blau, der kann auch grau. Der kann nicht nur Sonne, der kann auch Sturm. Die Natur, in der wir Menschen Gott suchen, die ist und finden, die ist also etwas Ambivalentes. Die Natur kann dich beglücken und du kannst in ihr verunglücken. Von einem Berg kannst du erhebend weit runterschauen oder erheblich weit runterfallen. Wilde Tiere antreffen, das kann ein riesiges Glück sein. Oh, guck mal, ein Delfin. Oder auch irgendwie Pech. Oh, guck mal, Feuerquallen. Lange Zeit war die Natur deshalb, unter anderem wegen Donner, etwas, worin der Mensch überlebte, wovor der Mensch sich schützte, dem man Lebensraum abringen musste. Mit der Industrialisierung und der Technisierung kam dann in der Romantik irgendwie diese Sehnsucht nach der Natur besonders stark auf. Also nach dieser ursprünglichen Naturverbundenheit. Man könnte sagen, weil wir so viel drin waren, wollten wir dann öfter raus. Wenn heute Menschen also sagen, in der Natur fällt es mir leichter, mich Gott nahe zu fühlen, dann sagen wir das, auch weil wir wissen, dass wir spätestens am Abend wieder unter einer warmen Dusche stehen und dass im Kühlschrank noch Nudelauflauf ist. Wir feiern den freien Himmel, weil wir jederzeit unter ein Dach krabbeln können. Und ich finde, das ist auch okay so. Ich möchte nicht zurück vor die Zivilisation. Diese Predigt möchte dich motivieren, öfter mal rauszugehen und dort nach Gott zu suchen, aber dabei vielleicht nicht nur das Schöne, das Romantische an der Natur im Blick zu haben, sondern auch das Raue. Jetzt liegen die Sommerferien vor uns. Vielleicht kannst du das tatsächlich mal probieren. Martin hat es ja eben gesagt, wir geben so ein paar Tipps und du kannst schauen, ist da was für mich dabei, was ich jetzt in den Sommerferien vielleicht mal für mich entdecken will. Also Gott in der Natur antreffen. Irgendwie hat der Mensch das schon, auch vor der Romantik, immer gewusst, Gott und Natur, die sind irgendwie verwandt. Also die sind jedenfalls mehr verwandt als Gott und Couch oder Gott und Fernseher. Das Christentum ist natürlich keine Naturreligion. Aber es gab im Christentum immer wieder Menschen, die um die Nähe, und in diesem Psalm, den ihr gehört habt, haben wir so einen Menschen, um die Nähe von Natur und Gott wussten. Besonders eindrücklich findet man das in der sogenannten keltischen Spiritualität. Also die iro-schottischen Mönche, die vor 1000 Jahren ein bisschen das Christentum nach Nordeuropa brachten. Manchmal kennt ihr diese Segensworte noch und liebt sie und so. Und wenn man deren Gebete liest und so, da ist zum Beispiel einer, ich kann das jetzt leider nicht auswendig, aber da ist so ein Gebet, da steht einer, Kolumban, glaube ich, oder wie auch immer er heißt, so ein Mönch, irgendwie auf der Spitze des Felsens im Meer und spricht in seinem Gebet über die wogende Brandung und über den Sandstrand und verbindet das mit Gott und den er da drin erkennt und auch mit seiner Sehnsucht, wieder nach Hause zu kommen, in das Land, von dem er herkommt und sogar mit seiner Schuld. Da weiß ich nicht mehr genau, wie der Zusammenhang ist. Also ein stärker ganzheitlicher Gedanke. Natur, Gott, ich. Eins fällt mir noch ein. Von wem weiß ich nicht, da zündet jemand das Herdfeuer im Namen der Dreieinigkeit an. Und das ist in Gebet gepackt. Ich entzünde dieses Feuer im Namen des Vaters. Es ist so. Natur und Gott. Wichtig dabei, Ja, das ist immer die Frage, ist das jetzt Zustimmung oder... oder nee, gerade nicht, falsch gesagt. Natürlich ist dabei wichtig, im Kopf zu haben, das Christentum hält weitgehend nichts von der Idee, die Natur selbst sei Gott. Also der Begriff Gott, der beschreibe im Grunde so die Verbindung von allem so und uns selbst und alles zusammen, der Kosmos, das ist dann irgendwie Gott. Diese Verbundenheit ist wichtig, aber die Unterscheidung zwischen Gott und Natur ist im Christentum in der Regel sehr wichtig. Also Gott ist Gott und Geschöpfe sind Geschöpfe und Natur gehört auf die Seite des Geschöpfs. Die Natur ist nicht unsere Mutter, aber sie ist sowas wie unsere kleine Schwester. Zwischen Gott und Natur besteht eine enge Beziehung, so ähnlich wie zwischen einem Künstler und seinem Kunstwerk. Das Kunstwerk ist nicht der Künstler, aber in dem Kunstwerk kannst du indirekt dem Künstler begegnen und dir selbst. Das gelingt uns in der Natur ja auch. Und vielleicht jetzt noch ein bisschen mehr. Es ist ein Kunstwerk, an dem der Künstler beständig immer noch arbeitet. Er ist sozusagen an und in seinem Kunstwerk präsent. Man könnte sagen, er lebt in seinem Kunstwerk. Und das Kunstwerk ist sein Masterpiece. Also das Kunstwerk sagt uns etwas darüber, wie dieser Künstler ist. Er spiegelt sich mit seinem Wesen in seinem Kunstwerk. So ungefähr denkt das Christentum die Beziehung zwischen Gott und Natur. So, wie wird jetzt nun die Natur zu einem Ort, an dem du Gott begegnen kannst? Ich will anhand von Psalm 104, ohne dass ich den komplett nochmal jetzt durchgehe, ne, ein paar praktische Ideen versuchen. Vielleicht habt ihr eben gedacht, der Psalm ist ja auch ein bisschen seltsam. Also, er findet jetzt nicht nur so große Bilder, am Anfang ja schon, ne, für Gott und der Sturm und die Flügel des Windes und so, sondern er verliert sich dann auch in wissenden Details. Also, da sind die Bäche und dann fließen die da lang und welche Tiere trinken da dran und dann werden die Tiere so noch aufgezählt. Da kommt sogar der Klippdachs, irgend so ein Wüstenmeerschweinchen muss das sein, vor. Also ein wirklich unwichtiges Tier. Und da kommt der Mensch vor, wie er morgens zur Arbeit geht und die Schiffe, wie sie auf dem Meer rumfahren und so. Also ich habe gedacht, der entfaltet fast wie so eine Eisenbahnlandschaft vor deinem inneren Auge. Der Psalm versucht, die Zahllosigkeit, die überraschende Vielfalt der Natur irgendwie zu beschreiben. Und darin ist der Mensch nur ein ganz kleiner Teil. Im Psalm ist es also nicht so, da ist Gott, dann kommt der Mensch und dann kommt die Natur, sondern in diesem Psalm ist es eher so, da ist Gott und da ist alles andere. Und alles andere wartet, lebt von Gott. Der Klippdachs oder dieses Meerschweinchen da und wir. Schöpfungsspiritualität, davon reden wir heute eigentlich, beginnt also damit, das wäre mein erster Gedanke, dass du dich als Mitgeschöpf unter Geschöpfen wahrnimmst. Kannst du mal versuchen in den Sommerferien. Das macht dich erstmal klein, das ist schon so, also mich auch. Das macht uns erstmal klein. Es geht in der Natur nicht um uns. Es geht um die Gänseblume, um die Tanne, um den Dackel und um uns. Albert Schweitzer hat das so gesagt, ich bin, und so hat er sich verstanden, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und das macht dir deine Abhängigkeit bewusst. Wenn du ein religiöser Mensch bist von Gott, wenn du das eher nicht so sehen kannst von anderen, von der Natur, von deiner Mitwelt. Und es macht dir gleichzeitig bewusst, ja, ich bin abhängig, klein, nur ein Teil, aber ich bin auch ein Teil eines Wunders. Denn das, was ich hier sehe, ist ein Wunder. Und mit beidem, in dieser Abhängigkeit, auch dann davon, ob es wohl regnet oder hält oder so, in dieser Abhängigkeit kannst du dich Gott nah erleben. Ich lebe abhängig, ich habe nicht alles im Griff. Und in diesem, ich bin Teil eines großartigen Kosmos, kannst du dich Gott nah fühlen. Also erster Tipp ist, wenn du im Sommer mal draußen bist, dann denk dabei einfach mal diesen Satz, ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Und wenn keiner zuhört, dann darf man auch mal dem Baum Hallo sagen. Oder der Biene. Ich habe das gemacht vor einer Woche bei einer Bergtour, hatte ich keine Energie mehr und war ziemlich platt und habe mich auf so einen Stein gesetzt und da wuchsen so kleine Blümchen. Und dann habe ich mal einer Hallo gesagt. Und gedacht, ja, wir zwei, ne, wir sind hier. Das ist schön, dass wir hier sind. Gott wollte, dass wir beide hier sind. Mir geht's gerade schlecht. Und sorry, dass ich auf deine Schwester getrampelt bin. Ja. Also, das Zweite, die Schönheit der Natur als Hinweis auf den Schöpfer. Das ist ja so das Erste, was Menschen dann so einfällt. Sie sagen ungefähr, schau mal, der schöne Sonnenuntergang, es muss ein Gott geben, der sowas gemacht hat. Das ist eigentlich nicht der Gedanke des Psalms. Das ist schon deshalb nicht der Gedanke, weil das damals für niemanden eine Frage war, ob es Gott gibt. Das war gar nicht die Frage. Die Idee des Psalms, da schaut also nicht einer in die Natur, denkt, guck mal, die ist ja großartig. Ah, bestimmt gibt es Gott. Ich kann es mir nicht anders erklären. A, war das damals nicht die Frage und B, könnte man heute sagen, naja doch, man kann es schon anders erklären, diese Schönheit. Die Idee ist eher so, weil ich glaube, dass es einen liebenden Vater oder du kannst auch sagen, eine liebende Mutter im Himmel gibt, deshalb erkenne ich sein Wesen in der Natur wieder. Also sozusagen, da ist erst der Glaube, auch geschichtlich war das so, und dann der Gedanke, hey, das hier, das warst doch du. Das hier warst doch du. So. Das Sonnenlicht wird zu seinem Mantel, der Himmel zu seinem Zelt, er surft auf den Wellen, der Wind sind seine Flügel, die Stürme seine Boten. Dieses Staunen des Menschen wird zu einem Lob des Schöpfers. Ich erkenne dich darin wieder, Gott. Also das wäre mein zweiter Tipp, wenn du im Sommer mal draußen bist, dann achte auf das Staunenswerte und schick mal ein bewusstes Lob nach oben. Du kannst Gott loben, für das Grün, in das er sich kleidet. Du kannst Gott loben für die Luft, die frische Luft, die aus seiner Lunge bläst. Du kannst Gott loben für den sternenfunkelnden Blick, den er so drauf hat. Du kannst ihn sogar loben für die feurige Leidenschaft Gottes, die du in einem Waldbrand siehst. Jetzt mal vorausgesetzt, der Waldbrand ist nicht einfach menschengemacht. Wenn du das zur Natur zählst. Feuer. Was ich meine, trau dich ruhig mal, die Natur fantasievoll Gott beseelt anzuschauen, mit Gott durchwirkt. Und da ist dann der Weg nicht mehr weit, dass es kippt und man die Natur mit Gott identifiziert. Das sollte uns nicht passieren, aber der steckt da drin. Ich glaube, das können wir. Wir sind aufgeklärt genug, um zwischen diesem Bild und der Wirklichkeit eine Unterscheidung zu machen. Du kannst den Sonnenaufgang angucken und sagen, Gott, heute siehst du gut aus. Großartig, wie du heute aussiehst. Versuch das mal. Drittens, der Psalm. Oder im Psalm spürt man, dass der Schreiber oder die Schreiberin, wahrscheinlich war es ein Er, weil das einfach damals so war, der weiß, dass die Natur gefährlich ist. Und dass es ein Wunder Gottes ist, dass wir in der Natur ein sicheres Zuhause haben. Man stellte sich damals vor, die Welt sei von Säulen getragen. Und hier wird gesagt, und du bist der, der die aufgestellt hat und der auch dafür sorgt, dass sie nicht wanken. Wenn die wanken würden, ach du alle Welt. Man stellte sich vor, dass es eine Urflut gegeben habe und dass die Welt nur deshalb da ist, weil Gott die Fluten zurückdrängt in den Himmel, ins Meer. Also der hat wie so eine Insel gemacht und wir können jetzt da drin sein. Wie so ein Kind, was in so einem flachen Bach irgendwie mit den Händen die Strömung aufhält, sodass die Kaulquappe da nicht weggespült wird. Ungefähr so. Also Gott ist der, der das Zerstörerische begrenzt. Und jetzt ist dieses Wasser der Urflut zu einem lebensspendenden Regen geworden. Und jetzt wachsen da Pflanzen und man kann an den Bächen da irgendwie, da können die Tiere trinken und sie können da ihre Nester bauen und es wird aufgezählt, welche das sind. Und im Meer, der Leviathan ist so ein Ungeheuer, das stellte man sich so vor, da, wer weiß, was da alles drin wohnt. Da wollte man nicht hin. Aber der spielt jetzt da. Also aus dieser Urflut wurde ein Spielplatz. Die Natur wird außerdem zu einem guten Ort der Versorgung. Brot, Wein, Öl, ein Lebensort. Stell dir vor, du würdest jetzt hier von der Bank hochgehoben. Und abgesehen davon, dass das gefährlich wäre, jetzt mal angenommen, es würde funktionieren und du würdest hier nach oben durch die Wolkendecke bis ins All gehoben. Für kurz wärst du mal da oben und schaust zurück auf diesen Planeten. Was für ein Gefühl hättest du? Du würdest irgendwie entdecken, es würde dir schlagartig bewusst, wie gefährdet dieser kleine blaue Planet in diesem Weiten hier ist. Urmeer ist da nicht, aber Ur gar nichts. Universum, Kosmos und dieser kleine. Das würde dir zum einen bewusst, wie zerbrechlich der ist und gleichzeitig, wie heimelig dieser blaue Planet ist. Wie gut es sich da leben lässt, wie schön es ist. Und du wärst froh, dass du wieder runterkommst. Also, dieser Schutzraum, auf dem wir leben dürfen. Und dann der Rhythmus wird beschrieben. Ne? Es wird hell und dunkel, es wird Tag und Nacht, es wird Sommer und Winter. Aber nicht irgendwie chaotisch, mal dann, sondern rhythmisch. Und das gibt uns Sicherheit. dies generiert verlässliche Lebensrhythmen, Saat und Ernte und was daraus wird. Die Sonne weiß, wann sie untergeht, heißt es da. Und wir wissen, dass sie wieder aufgeht. Und in diesen wiederkehrenden Rhythmen feiern wir unsere Feste und feiern das Leben und es ist jedes Jahr gleich und das ist gut. Also, kurz gesagt, der Psalm weiß, Gott erhält hier alles. Zögert er sich zurück, wäre es aus mit uns, tut er aber nicht. Tut er ja nicht, wir leben ja. So, also Tipp 3, wenn du in diesem Sommer mal draußen bist, nimm diese Welt mal mit ihrer Geborgenheit wahr, die sie dir schenkt. Gerade in ihrer Gefährlichkeit, denn dass sie gefährlich und gefährdet ist, ist uns ja bewusst. Also wenn du einen Apfel beißt oder eine Brombeere in deinem Garten pflückst, dann nimm mal die Versorgung wahr, die die Natur dir gerade schenkt, gerade in dem Wissen, dass es Menschen gibt, die hungern, und sag Danke dafür. Und wenn du im Meer schwimmst oder im Dallenbergbad hier hinten oder in einem Badeweiher, dann nimm mal das Getragensein wahr. Weil du weißt, dass man im Wasser auch versinken kann. Nimm mal wahr und mich trägt es. Dieser Ort ist ein Lebensort. Danke, sag mal Danke fürs Getragensein. Wenn du ein Glas Wein am Abend auf dem Balkon trinkst, dann denk nicht nur an das Glas Wein und denk dein Gegenüber, sondern an den Winzer und den Weinberg und den Muschelkalk, der hier im Boden ist und die Weinberge so sein lässt, wie sie sind. Nimm mal wahr, dass du versorgt bist. Wenn ein Gewitter dich tropfnass macht, dann wäre mein Tipp, danke für das schöne Wetter gestern und danke Gott dafür, dass du mindestens kein Problem mit Dürre hast in diesem Landstrich hier. Und wenn du einen Sternenhimmel sehen solltest, sieht man ja nicht so oft, und dir schwindlig wird bei dem Gedanken, meine Güte, was sind wir ein Staubkorn und dermaßen allein in diesem Universum, dann denk mal daran, ja, und es ist wie ein Zelt, über dir aufgespannt, als ob einer will, dass deine Nacht nicht ganz dunkel ist, sondern so funkelt wie das jetzt hier. Was ich sagen will, versuch mal inmitten der Gefährdung und der Verletzlichkeit der Natur und des Lebens die Momente und den Ort der Versorgung, des Getragenseins, des Schutzraumes zu entdecken. Das waren meine 3 Tipps. Ganz am Ende muss man jetzt noch zum Vers 35 was sagen. Denn ganz am Ende dieses Psalmes, war eben überraschend, kommt die Wut. Ganz kurz. Erst das Lob, das ist das eine, was passiert, wenn wir Gott in der Natur treffen. Man singt ein Lied, man feiert Gott und dann wird man wütend darüber, dass diese Welt in Gefahr steht, zerstört zu werden. Man leidet mit jedem Geschöpf, mit jedem Baum, mit der Blume, auf die ich gerade aus Versehen getreten bin, mit jedem Gletscher, der zurückgeht, weil wir Menschen fahrlässig sind. Mögen die Sünder vom Erdboden verschwinden, keinen einzigen Frevler soll es mehr geben, lobe den Herrn meine Seele, Halleluja. Das muss man erstmal in einem Satz so sagen können. Also, ich habe gedacht, vielleicht stimmt es ja irgendwo schon, auch wenn dieser Vers wirklich ein bisschen störend ist. Wenn du in diesem Sommer draußen bist und die Natur genießt, dann wirst du wahrscheinlich auch der Wut darüber begegnen, dass, sagen wir mal, du wirst den Umweltsünden nicht ausweichen können. Du wirst sie wohl sehen. Und vielleicht kann dann aus deiner Wut eine Handlung werden, die diese Natur schützt und so ein bisschen Gott hilft, die Urflut zurückzuhalten und schützenden Rahmen zu bilden. Und dann kann dieser Schutz, den du da bietest, diese kleine Sache, die du machst, die kleine Blume, die du wieder aufstellst, oder was, auch ein Lob des Schöpfers sein.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.